Zuerst war der Ostern, dann auch spannende Eishockeyspiele, aber jetzt sind wir wieder zurück. Ich freue mich, dass ich Sie bei Wild umstritten begrüßen darf. Heute sprechen wir über den großen Aufreger ORF-Gehälter. Wir sprechen über einen unglaublichen Spionagekrimi, der in Österreich passiert sein soll. Und wir sprechen über die Leitkulturen, die die ÖVP definieren möchte. Und das besprechen wir mit Eva Schütz. Schön, dass Sie da sind. Sie sind herausgebrannt des Online-Mediums Express.at. Hallo.
Danke.
Dann begrüße ich Rudi Fussi, wortgewaltiger PR- und Politikberater-Titan. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Und ich begrüße Peter Pilz, quasi das linke Pendant, schreibt heute Oliver Pink in der Presse zu Frau Schütz.
Ich habe schon lange nichts mehr Gescheites geschrieben.
Okay, sagen Sie das bitte persönlich. Sie sind jedenfalls Herausgeber des Online-Mediums zack-zack.at. Bevor wir starten, in eigener Sache bei Wild umstritten haben wir mittlerweile in diesem Jahr bereits mehr als 2 Millionen Zuseherinnen und Zuseher gefeiert. Vielen herzlichen Dank an Sie, die uns da sehr treu begleiten. Jetzt aber zum ersten Thema. Seit dem Wochenende weiß das ganze Land, der ORF ist vieles, aber sicher nicht wie wir. Zumindest nicht, was die Einkommen betrifft. Während die Österreicherinnen und Österreicher im Schnitt 39.060 Euro brutto im Jahr verdienen und pro Jahr, sind das bei ORF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Schnitt mit 91.400 mehr als doppelt so viel. Frau Schütz, aber dennoch ist hier eine eigentlich sehr ungustiöse Neiddebatte losgetreten worden.
Ich glaube, es ist schon, wenn etwas ausschließlich steuerfinanziert ist, durchaus sinnvoll, wenn man das auch offenlegt.
So, ORF ist zu 2 Dritteln öffentlich finanziert, 1 Drittel ist auf Werbe.
Aber nicht aus Steuern.
Weil nicht aus Steuern, sondern Gebühren finanziert. Und das ist natürlich auch diese große Diskussion zum Thema Haushaltsabgabe, wo jeder Haushalt zwangsverpflichtet wird, den ORF auch mitzufinanzieren. Ich glaube, im Zuge dieses Gesetzes hat man ja dann sich dazu auch durchringen können, die Gehälter über 170.000 Euro offenzulegen. Und das ist jetzt passiert. Und es muss nicht unbedingt eine Neiddebatte sein, aber man kann schon diskutieren darüber, ob hier das Verhältnis von Einkommen zu Leistung irgendwie angemessen ist oder nicht. Also wenn zum Beispiel Robert Gratke 475.000 Euro verdient und er Ö3, ja, die Cash-Cow des ORFs, entsprechend viele Einnahmen generieren lässt, dann wird das wohl gerechtfertigt sein. Bei anderen, muss man sagen, ist es vielleicht nicht in dem Ausmaß gerechtfertigt, aber eine Diskussion von etwas, wo die Leute sie nicht steuern, aber sie sind zwangsverpflichtet, diese Haushaltsabgabe zu zahlen. Ich glaube, es empfinden sehr viele als Steuern. Ich glaube, das müsste schon zulässig sein.
Ja, da meint aber Herr Fussi, NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger wortwörtlich, die türkis-grüne Bundesregierung befeuere diese Neiddebatte regelrecht und hätte, Zitat, den ORF zum Abschuss freigegeben.
Ich halte es für eine wirklich falsche Einordnung. Warum? Wenn man jedes Mal sagt, wenn man über öffentliches Geld redet, egal ob man jetzt Rüstungsbeschaffungen macht, ob man in weiß ich nicht, Valorisierung von Sozialleistungen investiert oder in Wirtschaftshilfen, ja, Neid. Da geht es gar nicht um ein Neid, sondern es braucht allgemein eine Debatte über den Umgang mit öffentlichen Geldern, egal ob jetzt Gebührengelder oder Steuern. Und da kann man festhalten, dass der wahre Skandal im ORF ja nicht ist, dass da jetzt der Generaldirektor 420 oder was verdient. Das soll ja verdienen. Man kann darüber reden, ob der ORF-3-Chef 300.000 irgendwas verdienen muss. Aber das wirkliche Problem sind die Altverträge. Wenn man sieht, dass mehr als 500 Menschen im ORF zwischen 100 und 150.000 Euro verdienen und das durchschnittliche Akademikergehalt in Österreich aber bei 70.000 liegt, also selbst wenn es alles Akademiker wären, wären sie überbezahlt, dann haben wir ein Problem. Aber das Problem haben wir nicht nur im ORF. Das hast du bei jeder Landesenergiegesellschaft, du hast es im gesamten staatlichen Bereich, du hast es bei der OMV, du hast es beim Verbund, du hast es bei so vielen Dingen, wo es keine Transparenz gibt. Das heißt, das ist völlig klar und das konnte auch der ÖVP-Generalsekretär gestern nicht begründen und beantworten, wollte auch nicht. Warum gilt das Gesetz eigentlich nur für den ORF?
Ja, aber
wir nicht wissen, in der Arbeiterkammer, in der Wirtschaftskammer, in der Landwirtschaftskammer, warum haben wir so Angst vor Transparenz? Und ich sage, warum wir so Angst davor haben? Weil sich Leute rechtfertigen müssen. Diese Leute, die diese Gesetze gemacht haben, die Leute, die die Verträge unterschrieben haben, der Frauwitz hat unterschrieben, dass der Sicherheitsbeauftragte Strobel mehr verdient als er als Generaldirektor. Darüber muss man diskutieren.
Ja, aber bleiben wir doch gleich beim Herrn Stocker. Der war ja gestern zu Gast bei Armin Wolf in der ZIP 2. Und Armin Wolf wollte dann eigentlich, was auch Herr Stocker sagt, was denn er so verdient. Schauen wir da kurz rein.
Ich verstehe schon, dass das für Sie ungewöhnlich ist, dass Sie Ihr Gehalt jetzt öffentlich lesen.
Das ist total okay.
Lesen.
Ich habe mit meinem Gehalt überhaupt kein Problem.
Den Eindruck habe ich nicht. Nein, aber ich habe mit meinem auch kein Problem. Weil ich habe Ihnen gesagt, wie viel ich verdiene. Politiker sind transparent vom ersten Euro, den sie verdienen, in öffentlichen Bezügen. Und jetzt sage ich Ihnen ganz ehrlich, wir können auch sagen, warum veröffentlichen wir nicht alle Gehälter in den Unternehmungen, wo die öffentliche Hand beteiligt ist.
Genau, das ist die Frage.
Warum veröffentlichen wir das nicht oder jenes nicht?
Was wäre die Frage?
Die Frage ist einfach die, oder die Antwort ist einfach die, dass für Politiker Transparenzregeln gelten, an die ich mich halte, und für eine AF gelten jetzt auch welche, an die Sie sich halt halten.
Gut, Politiker und Transparenz in einem Satz, das ist oft ein bisschen schwierig, aber Herr Pilz, da hat er doch nicht ganz Unrecht, warum, auch wie Herr Fuß gesagt, warum gibt es das nicht bei der Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer, bei der Arbeiterkammer und so
weiter? Wenn, dann machen wir es überall.
Wenn, dann machen wir es doch bitte überall.
Na, erstens, wenn, dann machen wir es überall. Zweitens, wenn, dann machen wir es auch an der Spitze der ÖVP. Mhm. Also sagen, im OF sollen sie alles offenlegen. Und dann schwitzt sich der Herr Stocker durch eine gesamte ZIP-2, weil er nicht in der Lage ist, ehrlich zu sagen, was er verdient. Nein, das geht nicht. Bis auf den letzten Euro und Cent alles auf den Tisch. Und ich bin auch im Medienbereich dafür, einen Schritt weiter zu gehen. Alle, die öffentliche Medienförderung beziehen, alle, die Regierungsinserate kriegen, sollen alles offenlegen. Ich bin mir sicher, die Frau Schütz, weil die vertritt eine sehr klare Position, wird heute, aber so viel Zeit werden wir nicht haben, absolut alles offenlegen. Aus Zeitgründen würde ich vorschlagen, nur die Spitzengehälter. Jetzt aber
Wir müssen es genauer definieren, was soll ich alles offenlegen, die Gehälter
Die Spitzengehälter und gleichzeitig die öffentlichen Förderungen.
Aber das ist ja einzig, weil da gibt es einen Transparenzbericht, sonst können Sie alles nachlesen, von Ihnen, mir, von jeder anderen.
Ich kann nicht nachlesen, was an der Spitze der Kronenzeitung, an der Spitze von Express, an der Spitze der Presse, an der Spitze von
privatrechtliche Unternehmen, da kann man schon darüber diskutieren. Die Förderungen klar aufgezeigt werden, das ist ja in Ordnung.
Nein,
aber warum man jetzt die Gehälter klar auflegen muss von einer Kronenzeitung, die im Privatbesitz ist, das ist mir jetzt nicht ganz nachvollziehbar.
Die öffentlichen Gelder nehmen die Medien, die sagen, sie sind im Privatbesitz. Aber wenn es dann gefragt werden, ähnliche Regeln wie ORF, der auch öffentliche Gelder über Haushaltsabgaben kriegt. Das andere, was Sie kriegen, sind Steuergelder.
Sie auch.
Dann plötzlich, nein, wir haben überhaupt null Presseförderung. Wir haben null Presseförderung, wir haben null Regierungsinserate.
Und das ist
nein, weil wir,
aus Prinzip?
Weil wir unabhängig sein wollen. Okay. Das ist uns sehr wichtig. Das ist aber ein anderes Thema. Wir versuchen uns durch Clubmitglieder im Club zack zack zu finanzieren. Das heißt, möglichst viele und kleine Spenden, das ist ein anderes Thema. Ich lege gern mein Gehalt bei Zack Zack offen. 0 Euro und 0 Cent und das in den letzten 5 Jahren. Aber ich verlange nicht, dass irgendwer umsonst arbeitet. Das Wichtigere aber beim ORF ist, glaube ich, was anderes. Ich bin jetzt mit einem Taxler hergefahren, aus Zeitgründen. Und der hat mir gesagt, stellen Sie sich einmal vor, in der Früh hört wer den Ö3-Wecker und verdient 1.000 Euro im Monat, ist genauso früh aufgestanden wie der Herr Gradke und kommt plötzlich drauf, wenn der Herr Gradke ihm in der Zeit, wo er ihm Guten Morgen wünscht, hat er wahrscheinlich auch 1.000 Euro verdient.
Ja,
jetzt ist die Frage, ist das ein Gradke-Problem oder ist es ein Problem, dass es so viel Leute gibt in Österreich, die viel zu wenig verdienen? Und ich glaube, das ist das größere Problem.
Gut, Herr Fussi, das stimmt schon, also Robert Gradke soll quasi der Gagenkaiser beim ORF sein, da werden kolportiert 450.000 Euro brutto im Jahr, da sind die Nebenbeschäftigungen noch nicht mal dabei. Da soll es aber jetzt gegen Herrn Gradke bereits zu Beschimpfungen und Drohungen gekommen sein. Das macht ja nicht Werbung für Transparenz.
Naja, ich glaube, weil die Leute einfach in der jetzigen Situation sehr oft ökonomisch überfordert sind. Also 40% haben Probleme, ihre monatlichen Zahlungen zu leisten. Und es werden täglich mehr durch die unfähige Bundesregierung bei der Inflationsbekämpfung, die nicht funktioniert hat, weil man es gar nicht gescheit probiert hat und sehr viel Steuergeld hinausgeworfen hat beim Fenster. Ich bin dem Robert Gradke keine Sekunden lang die 450.000 neidig, so ja verdienen. Ich bin dem Armin Wolf die 200 irgendwas nicht neidig, der wird in Deutschland wahrscheinlich 1 Million oder mehr verdienen. Darum geht's nicht. Aber bei diesen 500 Leuten zwischen 100 und 150.000, da sind, weiß nicht, wie viele weiße Elefanten dabei, die halt das falsche Parteibuch gehabt haben, hat wieder die Mehrheit der Bundesregierung gewechselt, die bleiben halt sitzen und spazieren dann 20 Jahre mit einem 100er herum. Das geht nicht. Aber weil Sie den Herrn Stocker erwähnt haben, 7.000 als Vizebürgermeister von Wiener Neustadt.
10.000 was machst du?
10.000 bis bei 17 und dann hat er angegeben, Nebeneinkünfte noch mehr als 12.000. Also er hat Minimum 29.000 im Monat.
Aber das hat der Generalsekretär auch noch, das steht nicht mal drin.
Genau, Generalsekretär nicht und auch nicht seine anwaltlichen Einnahmen.
Ja, und wenn er 29.000 mit 12 multipliziert,
mit 14.
Dann kommt mit 14 multipliziert, also kommt Kanzler. Auf 170.000.
Ja, genau, unter 170. Aber das ist die wesentliche Sauerei. Diese politische Klasse verteidigt nur noch sich selbst. Die Parteisteuer, die der Stocker angesprochen hat, kannst du bei den Sonderausgaben beim Lohnsteuerausgleich geltend machen. Die Zahnspangen von den Kindern wie früher nicht mehr. Aber die können das abschreiben. Das ist eine Sauerei. Und das andere ist, man braucht nur schauen. Schaut da irgendwelche Hinterbänkler an, die seit 10, 15 Jahren drin sitzen, gibt es in alle Parteien? Die kennt keiner. Die können 10 als Abgeordnete, da haben sie dort noch einen Jobberl, dort der Jobberl, dort der Wohnbaugenossenschaft und sind auf einen 20er. Und das geht nicht mehr. Und ich bin der Meinung von Peter Pilz in diesem Punkt, dass dort, wo öffentliches Geld hineinkommt, egal ob über Subventionen oder anderswo, ist Transparenz herzustellen. Warum? Letzter Punkt, da müssten Sie total dafür sein, Frau Schütz. Wir wissen aus Skandinavien, dass das Transparenz, auch bei den Einkommensteuererklärungen im Übrigen, dazu führt, dass der Gender Pay Gap sinkt. Warum? Weil dann gehen die Frauen in Betrieben hin und sagen, hey, warum, ich mache die gleiche Arbeit wie mein Kollege und kriege aber um 20% weniger bezahlt. Ja. Das kann ein Vorteil sein. Und auf der anderen Seite sage ich ganz ehrlich, wenn wir ernsthaft über Leistung sprechen wollen, jeder gescheite Wohlarzt in Österreich verdient 300.000, 400.000, 500.000 Euro. Die Kassenärzte verdienen teilweise mehr als die Minister, da gibt es Tausende davon. So, da möchte ich einmal wissen, wie schaut unser Zugang zur Leistung aus und warum freuen wir uns nicht, wenn jemand davor hat? Und ich kann Ihnen sagen, warum es beim ORF nicht davor ist. Weil die Hälfte dieser Leute, von der Frau Kreuz-Horowitz über die Frau Schindler, über den Herrn Weißmann selber, über den Bio Strobel, die sind ja alle nicht dorthin gekommen, weil sie so qualifiziert sind, sondern weil sie das richtige Parteibuch haben und von der jeweiligen Regierungsmehrheit
aber die können sich jetzt nicht wehren, diese Personen.
Da gibt es auch nichts dagegen zu sagen, das ist faktisch
einfach nicht.
Aber es interessiert niemanden, weil sie können ja nur lügen. Weil wenn ich heute sage, ich habe einen grünen Stiftungsratsvorsitzenden, der in einem Sideletter ausgedealt wurde und dann habe ich lauter parteipolitische Besetzungen und ich wiederhole mich. Völlig wurscht, welche Partei, das gilt auch für die Landesdirektoren, da kommen nicht die Qualifiziertesten hin. Und dasselbe hat sich vorgesetzt bei den Generalsekretären in den Ministerien, in den Landesgesellschaften. Der ehemalige oberösterreichische ÖVP-Wirtschaftslandesrat Strogl ist Verbundchef und verdient über 1 Million.
Jetzt
das ist nur Parteienwirtschaft.
Frau Schütz, bitte. Also... Können Sie das ein bisschen
anfangen? Wagen Sie zu widersprechen,
Frau Schütz. Nein, natürlich überhaupt niemals zu widersprechen.
Das ist ein sehr gesunder Zugang im Übrigen.
Was Sie angesprochen haben, glaube ich, ist völlig richtig. Man gönnt ja jedem, wenn er eine entsprechende Leistung bringt oder wenn er für das Unternehmen entsprechenden finanziellen Erfolg bringt, das Gehalt. Und wenn ein Generaldirektor in der Lage ist, einen Aktienkurs entsprechend hinaufzutreiben, dann gönnt man ihm auch ein hohes Gehalt. Aber die Frage, und da gebe ich Ihnen auch vollkommen recht, ist, sind diese Leute dort, weil sie so qualifiziert sind? Und was leisten sie tatsächlich? Und da muss ich sagen, beim Robert Gradke, der ist einfach eine Marke, der hat das lange positioniert, da ist das durchaus nachvollziehbar. Aber bei den vorher von Ihnen genannten Personen, da fragt man sich schon, auf dem Gehaltsniveau können die wirklich alles so viel mehr als der Durchschnittsösterreicher und ist das gerechtfertigt? Und diese Diskussion jetzt auch im Sinne der Transparenz macht, glaube ich, schon Sinn, weil es eben doch Haushaltsabgabe, Steuergeld, aber eine Zwangsfinanzierung ist, die der ORF hat.
Ich würd noch was dazu nehmen. Bleiben wir bei dieser Sendung, bei dieser ZIP 2, wo Sie einen Ausschnitt gezeigt haben. Schauen wir uns die beiden an. Wen ist der Armin Wolf als Moderator für den ORF dieses Gehalt wert? Mit all dem, was er als Marke für den ORF bringt. Ich komme in der Branche ein bisschen aus und sage ja. Und das wird kaum jemand bestreiten. Und dann stelle ich die zweite Frage. Ist der Herr Stocker für die ÖVP das bisschen mehr, was er als der Armin Wolf verdient wird, sage ich ja in den Augen der politischen Gegner. Weil er mit diesen Auftritten und Ähnlichem seiner eigenen Partei fürchterlich schaut und außerdem jederzeit auswechselbar ist. Und das Schlimme, und das haben wir nicht nur in der Politik, ist, dass in Schlüsselpositionen, und da gehören Wolf und andere nicht dazu, in Schlüsselpositionen oft Leute sitzen, die von nichts eine Ahnung haben, die für nichts stehen, die für nichts einstehen, die keine Verantwortung übernehmen, die keine Transparenz leben, die keinen Anstand leben und die nicht korruptionsfrei sind. So und trotzdem Spitzengehälter beziehen. Und da kommen wir jetzt wieder zu den Leuten, die nichts haben. Die schauen zu, wie Gagenkaiser als Minister, als verantwortliche Politiker, aber auch als verantwortliche in großen Finanzaufsichtsinstitutionen überall zuschauen, wie das komplette Bankensystem entgleist, wie die Inflation entgleist und wie die Menschen mit normalen Einkommen immer weniger haben. Und das ist das Problem. Hätten die Menschen in Österreich das Gefühl, dass man sich wirklich um sie kümmert, die täten sie nicht über den Gradkit den Kopf zerbrechen, sondern die täten sagen, wir haben eine Regierung, die auf uns schaut und Inflation gut bekämpft. Und dann noch ein bisschen über den Grad geschimpft.
Ja, aber ob das dann immer so einfach wäre.
Jetzt interessiert mich schon was. Sie waren ja selber wahnsinnig lange in der Politik. Und es ist ja immer ein bisschen eine Frage von Angebot und Nachfrage. Also die Parteien nehmen sich ja wahrscheinlich die besten Leute, die sie glauben, bekommen zu können. Warum gehen denn so wenig gute Leute zurzeit in die Politik, dass man jetzt am Ende sagen muss, also der Christian Stocker ist offenbar nicht der Freund von Ihnen beiden, weil Sie betreiben ein Stocker-Bashing, das ist großartig. Aber warum gibt es so wenig gute, qualifizierte Leute in der Politik, wo Sie ja gerade jetzt Eigenschaften genannt haben, die Kante haben, die Format haben, die korruptionsfrei sind?
Weil das Problem ist ein sehr philosophischer Ansatz, Frau Schütz.
Eigentlich durch alle Parteien, oder? Wieso ist das so? Meine, Sie müssten es eigentlich wissen.
Ja, Sie müssten es auch wissen. Sie waren ja ganz eng die ganze Zeit mit der Kurzpartie näher an der Korruption. Ja, kann man
ich
gar nicht
war ja nie Politiker, ich war mal in einem Kabinett.
Nein, diese Dilettanten in der Regierung.
Sie waren ja im Gegensatz zu mir...
Und das eineinhalb Jahre,
also Sie haben nicht lang gemacht. Frau Schütz, wirklich, Sie waren ja im Gegensatz zu mir mittendrin in einer solchen Partie, aber lassen wir das einmal weg.
Sie sollten, ja, das war jetzt gar nicht das Thema. Das Thema war, Sie haben gesagt, es gibt keine guten Politiker, und nein. Ich habe Sie gefragt, Sie haben wahnsinnig viel Erfahrung,
und ich habe ein bisschen darauf verwiesen, dass Sie im Gegensatz zu mir viel an Insiderwissen haben sollten, aber das ist jetzt nicht das Wichtigste. Nicht zu ja, Ihre Frage, schauen Sie, Ihre Frage ist vollkommen berechtigt. Wir hatten früher Politikerinnen und Politiker, wo jeder gewusst hat und jede gewusst hat,
die zu einer Wahl geht. Früher war alles besser.
Na, dass sie Interessen vertreten. Mhm. Dass sie Interessen, die einen von arbeitenden Menschen, die anderen von Bauern, von Beamten, von kleinen und mittleren Gewerbetreibenden und Unternehmen. Und das war ziemlich klar. Ich sage nicht, früher war alles besser, aber zur Zeit eines Bruno Kreisky hätte niemand gesagt, alle Politiker sind korrupt. Hätte niemand gesagt, dass eine ganze Kaste gekauft. Da hat es eine riesen Empörung gegeben, ich habe das als Bärchen Kapfenberg noch erlebt, wenn es eine Korruptionsaffäre gegeben hat, haben alle ganz aus dem Häusl gesagt, na unglaublich, das haben wir uns nicht vorgestellt, dass sowas ist. Wenn bei uns jetzt nicht jede Woche eine Korruptionsaffäre ist, dann sagen die Leute, was ist denn los, arbeiten die nichts mehr. So schaut es derzeit
okay.
aus.
Der war sehr gut, Herr Pilz. Okay, abschließende Frage oder vielleicht zwei Fragen, Herr Fuster, wenn ich darf. Einmal, Sven Hergovich, das ist der Landeschef der SPÖ in Niederösterreich, meint, lasst uns bitte die Gehälter im ORF auf 300.000 maximal deckeln. Da ist ihm die Frage, guter, nicht so guter Vorschlag. Und die zweite Frage, es hat der ORF mit der Transparenz begonnen. Welches konkretes Unternehmen, welche konkrete Institution sollte jetzt nachziehen und ebenso transparent
werden? Ich bin dafür, dass es einfach ein Transparenzgesetz gibt, das alle öffentlichen das Unternehmungen alle. Offen okay. zu legen haben. Es gibt in der ÖBB, ich weiß nicht, wie viel es jetzt sind, aber es war schon in den 90er Jahren so, dass es Dutzende Manager gab, die mehr verdient haben als der Bundeskanzler. Abteilungsleiter, Kloreinigung, weiß ich nicht, Bahnhöfe West, keine Ahnung, was die, aber das ist absurd. Und damit verbinde ich gleich zur Antwort der ersten Frage von Ihnen, nämlich des Vorstoßes des lieben Sven Hergovich aus Niederösterreich, 300.000 Deckeln. Es gibt eine Bezügepyramide. Mhm. Und in meinem Verständnis einer repräsentativen Demokratie verdient niemand in einem öffentlichen Betrieb mehr als der österreichische Bundespräsident respektive Bundeskanzler. Und dann sagt man, ja, dann findet man keine guten Leute. Na, dann möchte ich mal schauen, wie gut diese Leute waren, die jetzt 700 Millionen oder was auch immer verdient haben. Du findest mit einem ausreichenden Gehalt genügend attraktive Leute, die sagen, ich weiß, ich verdiene da weniger als in der Privatwirtschaft, aber ich mache das. Das ist mir fest überzeugt. Weil es die Leute gibt, wie es da bis früher einer war, da wäre eine Kugel früher einer war, die gesagt haben, wir machen das Idealismus, den wir nicht ans Abcashen in der Politik. Doch das hat sich dann automatisch ergeben durch die Jahre, quasi, weil man halt sehr gut verdient. Aber was mir wichtig ist, ist, ich glaube, der große Unterschied zur Zeit früher, und insofern, das sollte man bejammern, nämlich tatsächlich, früher haben die jungen Abgeordneten, waren der Rupert Gmoser von der SPÖ oder der Schmidt, wurscht wer gerät hat, sind die alle ein und gesagt, da kann ich was lernen, da höre ich jetzt zu. Was willst du von einer Laura Sachs-Lehner, von einem Herrn Stocker oder von einem Herrn Hafenecker bei einer Parlamentsrede lernen, außer dass Suizid nicht die Lösung für dieses Problem ist, sondern einfach sich das nicht mehr anzuschauen.
Okay, dann lassen wir es mal so stehen, schauen zu unserem nächsten Thema und kommen da zu einem tatsächlich unglaublichen Spionage-Thriller. Und diesen Spionage-Thriller kennt man eigentlich nur quasi aus James-Bond-Filmen. Da dreht sich jetzt alles aktuell um einen ehemaligen österreichischen Geheimdienstagenten namens Egisto Ott. Ihm wird vorgeworfen, geheime Informationen quasi reihenweise an Russland weitergegeben und auch geholfen zu haben, Russland-Kritiker in unserem Land ausfindig zu machen. Egisto Ott sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Herr Pilz, Sie kennen Herrn Ott relativ gut, hört man. Da werden wir dann später auch auf Ihre Rolle dabei zu sprechen kommen. Jetzt soll zum Beispiel Egisto Otto, das ist ein schwerer Vorwurf, Handys österreichischer Spitzenbeamte direkt an den russischen KGB-Nachfolger FSB übergeben haben.
Ich halte das überhaupt nicht für den Hauptvorwurf, den man Egisto Otto machen sollte und den man ihm zum Glück auch macht. Der Hauptvorwurf ist ein völlig anderer.
Nämlich?
Und das ist der einzige, der mit Staatssicherheit in Österreich zu tun hat. Ausspionieren von Putin-Kritikern wie dem bulgarischen Journalisten Christo Grosev, die Gefährdung dieser Menschen möglicherweise durch dieses Ausspionieren. Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass da noch einiges Zusätzliches herauskommt. Das ist eine Frage der Staatssicherheit.
Also ganz kurz, das ist Herr Grosev nur zu erklären. Ja. Herr Grosev hat dann herausgefunden, dass Alexander Nawalny seinerzeit mit Novichok vergiftet wurde und hat auch herausgefunden, wer diese Personen waren. Ja. Nur zur Erklärung, und der war in Österreich eine Zeit lang. Ja?
Der hat in Österreich gelebt, gearbeitet, von hier aus recherchiert und Gottleid, wie dieser bulgarische Journalist, der international ausgezeichnet worden ist dafür, haben das Recht, dass eine Republik wie Österreich ihre vollständige Sicherheit garantiert. Und das ist nicht passiert. Und das ist eine Frage der Staatssicherheit. Es ist, formuliert es ganz vorsichtig.
Aber darf ich fragen, was hat denn der Herr Ott da gemacht? Oder soll er gemacht
haben? Ich sage nur, der Vorwurf, der Herrn Ott gemacht wird, auch aufgrund auch internationaler nachrichtendienstlicher Zusammenarbeit, die für Österreich sehr wichtig ist, ist, er soll ihn ausspioniert haben. Er soll Meldedaten beschafft haben, er soll das Haus, die Wohnung fotografiert haben und soll das weitergegeben haben. Und der Verdacht, der sehr gut begründete Verdacht ist, dass das an den Putin-Geheimdienst, den KGB-Nachfolger FSB gegangen ist. FSB, wenn FSB einmal genau weiß, wo ist er, wann ist er dort, dann ist diese Person in Wien, in London, wo immer im Westen, in höchster Gefahr. Das dürfen österreichische Behörden nicht zulassen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Handy-Geschichte ist eine vollkommen andere Geschichte.
Aber was soll da wieder gewesen? Also danke, das mit Herrn Christo Grosev, das haben Sie gut erklärt. Was ist da mit der Handy-Geschichte?
Die Handy-Geschichte hat eigentlich viel mit der späteren Bundeskanzlergattin Kathi Nehammer zu tun. Da war das ganze Kabinett von Innenminister Sobotka feiern, Betriebsausflug. Die dürften ziemlich viel gechechert haben und haben dann noch eine Bootsfahrt gemacht. Und die Kathi Nehammer, so steht es in den ganzen Protokollen von Staatsanwaltschaft und Polizei, hat sich blendend unterhalten und hat so gewackelt, dass die Boote umgefallen sind und die Handys dreier wichtiger Personen im Wasser gelandet sind. Dann hat der spätere Bundespolizeidirektor, dessen Handy auch im Wasser gelegen ist, gesagt, ich kenne da an beim Verfassungsschutz, da können wir das trocknen. Ist dort hingeführt worden, sind Reissackerln hingelegt worden, damit es trocknet. Und ein Handy, nämlich das von Sobotka-Kabinettschef Michael Goldmüller, ist so gut verfassungsschutzmäßig getrocknet worden, dass sie es einschalten haben können und gesagt haben, das funktioniert ja wieder. Und dann haben offensichtlich Leute dort dieses Handy ausgelesen, mittels der technischen Möglichkeiten, die der österreichische Verfassungsschutz hat. Und dann sind die Inhalte dieses Handys in Umlauf gekommen. Und da hat es Journalisten gegeben, ich war einer von ihnen, die das recherchiert haben. Das ist auch die Aufgabe von Journalisten, ob es belastende Datenträger gibt, wenn die angeboten werden und wenn die offensichtlich existieren. Einen anderen Sieg hat das Bundeskriminalamt gekriegt. Das Bundeskriminalamt hat nichts gemacht, sondern hat den Heubert verschwinden lassen und die Staatsanwaltschaft hat ihn dann aus dem Akt genommen.
Und Sie haben aber aus diesem Stick berichtet.
Ich habe, was Aufgabe von seriösen Journalisten ist, die Quellen überprüft, alles genau überprüft, alle Betroffenen damit konfrontiert. Und deswegen kann ich heute eines feststellen, was andere nicht feststellen können. Die anderen beiden Handys, das war der damalige Informationsstand des jetzigen Bundespolizeidirektors und einer dritten Person, die waren offensichtlich so durchwässert, dass sie nicht mehr gescheit funktioniert haben. Wenn es dem Egisto Ott gelungen ist, die dem Herrn Masalek oder auch dem FSB anzudrehen, das ist alles nicht mein Punkt, aber der entscheidende Punkt ist, soweit ich das beurteilen kann, und ich kann das beurteilen anhand der Daten vom Gloibmüller, also Kabinettschef, Handy, hat sich darauf kein einziges Staatsgeheimnis befunden, kein einziges. Aber hunderte ÖVP-Geheimnisse. über Parteibuchwirtschaft, über Postenschieberei, über Parteienfinanzierung, über Missbrauch von Steuergeldern für Propaganda und. Wir haben das damals auf Zack-Zack in den sogenannten BMI-Chats
monatelang veröffentlicht. Aber da höre ich jetzt raus, der FSB ist ja weniger das Problem als die ÖVP, oder wie?
Nein.
Sondern, das ist, glaube ich, eine Ansichtssache, oder? In den Augen von Herrn Pilz offenbar schon, ja. Aber ich meine, die Frage ist natürlich, wie dein Handy ins Wasser fällt und ob da irgendjemand auf einem Boot schwankt oder nicht, ist, glaube ich, relativ irrelevant. Wenn der Kabinett,
sonst wäre es nicht eingefallen.
Na, ist ja, aber Herr Pilz, ich weiß nicht, ob Sie schon einmal irgendwo waren. Oder
wolltest du schon mal fett in einem Boot schaukeln mit drei anderen Spitzenbeamten? Ja. Was, kannst du sagen, sehr offen, sehr transparent.
Ich sage dir ganz offen, es war nie ein Kabinettschef dabei.
Naja, gut. Weil die Grünen nicht so viele hatten, aus wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt.
Dürft ihr nur ohne Bootsmotor fahren. Ich müsste rudern. Ne?
Ich glaube, schaukeln kann man auch in Booten, die keinen Motor haben.
Also mir auch immer, das, ich finde die Geschichte davor ist komplett irrelevant. Das Diensthandy des Kabinettschefs fällt ins Wasser, kommt zum BVD und die Daten werden dort ausgelesen und offenbar weitergegeben an Journalisten auf der einen Seite und vielleicht auch an den FSB, ob der was damit anfangen kann. Das weiß ich nicht, aber allein die Tatsache, dass man die Daten des Kabinettschefs, des Innenministers einfach weitergibt, ist schon wirklich erstaunlich. Und das mit den Journalisten und so weiter ist sicher auch ein Punkt, aber da ist ja viel auch Geheimnisweitergabe innerhalb Österreichs passiert an Politikern, an Wirtschaftstreibenden und auch an Journalisten. Und das ist sicher ein Riesenthema, das man im Zuge von dem Fall einmal beleuchten sollte.
Aber Rudi Fusse, Sie sind ja ausgewiesener Geheimdienstexperte. Aber erstmal Spaß beiseite, das haben wir mal kurz ein paar Minuten Peter Pilz zugehört. Also hier dieser bulgarische Journalist,
das heute
offensichtlich
tatsächlich,
unter Lebensgefahr in unserem Land. Der Staatsschutz kann das nicht verhindern, offenbar. Und dann diese etwas skurrile Geschichte mit der Kanzlergattin und Michael Gläubmüller, das Handy. Und aber trotzdem, da fällt irgendjemanden aus dem Boot.
Wir reden ja dann noch über über die Leitkultur. Und in der Arbeitszeit ein bisschen was trinken, egal ob man es mit der Cobra macht oder beim Bootsverflug, ist halt Teil unserer
Leitkultur. Also heute ist er echt nicht sehr ÖVP-freundlich, die Stimmung. Ich muss sagen, das ist wirklich schwierig.
Aber der wesentliche Punkt ist ein anderer. Es gab vor drei Wochen den Fall, dass in Spanien vom russischen Geheimdienst ein Überläufer exekutiert wurde, der mit dem russischen Helikopter, war es glaube ich, in die Ukraine geflogen ist.
Mit dem Helikopter geflogen
ist. Genau, das ist das Schicksal, das dem bulgarischen Journalisten in Wien gedroht hätte durch die Aktivität von Egisto Ott. Wir reden da so lustig, ein bisschen auf Spionage. Dritter Mann, machen wir einen Kanaldeckel auf und schauen, ob drei Russen drunter sitzen. Das ist es nicht. Österreich ist das verhurteste Russenland, glaube ich, in der ganzen Europäischen Union, neben Ungarn. Nur noch außerhalb der Europäischen Union, Serbien in Mitteleuropa ist russenfreundlicher als wir, weil die sich eingekauft haben massiv. Und zwar bei Medien, bei Parteien, das wissen wir wissen es von Le Pen, wir wissen es von der Lega Nord, wir wissen es von der AfD, wir wissen es vom Freundschaftsvertrag mit einigen Russland. Gott sei Dank sind sie diesen, der sich selbst ja auch Journalist bezeichnete, Richard Schmidt, los, weil der dabei zum Beispiel den russischen Botschafter, der sich heute nicht entblödet hat, zu behaupten, Butcher, vor zwei Jahrestag.
Das war dieses Massaker.
Massaker
im Vorjahr. Genau zwei Jahre her.
Der sagt, da ist der Westen gekommen und die haben dann dort Leichen drapiert und daraus eine Show gemacht. Und ihr wart's, ihr seid viel zu unbedeutend, um deine Wirkung zu haben.
Herr Fusse, jetzt wäre ich langsam traurig, wenn Sie meine Bedeutung in Frage stellen.
Nein, ich kenne die Zugriffszahlen. Aber auf der anderen Seite möchte ich Folgendes sagen. Das trifft ja nicht Sie. Um Sie geht es wirklich nicht. Auch nicht um den Richard Schmidt, der ist eine Lächerlichkeit per se. Aber was wichtig ist, ist, dass bis in die Spitzen der Republik offenbar Austauschprogramme vereinbart wurden von der FPÖ mit Beamten in Russland etc., dass wir bis heute, der ehemalige Sprecher vom Vizekanzler Bröll, hat glaube ich vom Dimitra Viertasch, du weißt es besser, 40.000 oder 50.000 Euro im Monat für Pressearbeit gekriegt, diese Verquickungen zwischen Russland aber auch der SPÖ, wenn ich mir die Aussendungen von Maznet oder Leimer durchlese, meinen eigenen Genossen, stößt man nicht nur die Haare, fühlt man regelrecht schlecht.
Also es gibt eine Struktur dahinter.
Zweifel die zu lang jetzt?
Es gibt eine Struktur dahinter und das halte ich für entscheidend. Egisto Ott wird wahrscheinlich mit einer Anklage zu rechnen haben und das wird ein rechtsstaatliches Verfahren sein und das ist auch gut so. Dahinter ist aber wesentlich mehr passiert. Wir haben dahinter eine lange Geheimdienstgeschichte in Österreich, einer Kollaboration mit russischen Diensten, die es sonst in Europa nicht gibt. Wir hatten in Wien, da bin ich als Abgeordneter draufgekommen, einen FSB, also KGB-Residenten, der hatte ein Verbindungsbüro in unserem Innenministerium und ich bin draufgekommen, weil sich BVD-Mitarbeiter beschwert haben, dass sie keine Teppiche kriegen, sondern andere von dem FSB-Mann Teppiche kriegen. So, wir mussten dann den Verdacht untersuchen, ob tschetschenische Asylakte durch dieses Verbindungsbüro im Innenministerium, wo der russische Agent gesessen ist, gegangen sind. Und ich habe recherchiert und recherchiert und bin auf zwei Sachen draufgekommen. Erstens, überall, wo FPÖ draufsteht, handelt es sich auch im Nachrichtendienst um Putin-Tools, Werkzeuge.
Okay.
Deswegen sind wir aus dem Geheimdienst.
Die zweite ja. Sache würden Sie bitte merken, weil ich muss es mal ganz kurz in die Werbung geben. Kurze Pause. Ach, mal.
Muss man die
und
Werbung?
Bitte, nein, leider nicht.
Smirnoff-Wodka kommt jetzt.
Smirnoff-Wodka. Wir sind gleich wieder zurück. Es geht spannend weiter. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei Wild umstritten mit Eva Schütz, mit Peter Pilz und mit Rudi Fussi. Herrn Pilz habe ich rüde unterbrochen. Sie haben zwei Punkte genannt, wo Sie seinerzeit in Ihrer Zeit als Abgeordneter da auf wirklich schräge Dinge draufgekommen sind. Bitte nochmal den ersten Punkt kurz.
Der erste Punkt ganz kurz. Österreich, der österreichische Nachrichtendienst, wurde aus der internationalen Zusammenarbeit im Berner Club ausgeschlossen, weil er so belastet war durch die Politik der Freiheitlichen Partei und durch die engen Beziehungen zum Putin-Russland, dass ganz Österreich polizeimäßig als Sicherheitsrisiko gegolten hat und auf diesen Mitteilungen, den internen draufgestanden ist, Philosophy ist das Kürzel für Russland, Philosophy not BVD. Wir sind ausgeschlossen gewesen. Dank Innenminister Herbert Kickl, soll man nie vergessen, Sicherheitsrisiko. Die andere Geschichte war die wirtschaftliche Abhängigkeit. Das war nicht notwendig, dass etwa die OMV und ganz Österreich zu fast 100% energiemäßig von Russland abhängig waren. Es war bewusste Politik und das ist aus der ÖVP und von Leuten wie Sigi Wolf und Wolfgang Schüssel gekommen. Das waren ganz gezielte Projekte. Heute sind wir in einer Situation, dass nicht einmal die Energieministerin in die OMV-Verträge mit Gazprom reinschauen darf, damit sie erfährt, wie wir von Russland geknebelt werden und nach wie vor 98%
abhängig sind. Da gibt es tatsächlich Verträge bis 2040. In Österreich ist jedenfalls die FPÖ, schätze ich mal, als russlandfreundlich zu sehen, aber eben nicht nur die. Da gibt es auch Teile der SPÖ,
der ÖVP
sind da dabei. Überall. Und Frau Schütz, eben auch Medien. Sie konnten da noch nicht antworten. Rudi Fussi hat ja da irgendwie vorgeworfen.
Sehr russlandfreundliche Berichterstattung vom ehemaligen Chefredakteur Schmidt war davor.
Der jetzt nicht mehr bei Ihnen ist, Frau Schütz, aber vor zwei Jahren war diese Katastrophe, dieses Massaker in Bucha. Das sollen ja russische Truppen verursacht haben, wo man da einfach Zivilisten ja reihenweise hingerichtet hat. Das hat Herr Schmidt irgendwie dann weiß ich nicht, als False-Flag-Aktion bezeichnet.
Der Vorwurf gegenüber Schmidt lautet, neben der Tatsache, dass es tatsächlich unter seiner Chefredaktion, glaube ich, kein anderes, man kann streiten, ob Begriff Medium richtig ist, aber kein anderes Medium gab, das so viele Falschmeldungen brachte, weil er es aufs Klicks angelegt hat. Das ist die Boulevardisierung. Sie wollten das sicher seriöser anlegen, schreibe ich Ihnen jetzt zugute als Vertrauensvorschuss, weil wir uns heute das erste Mal sehen. Aber was er gemacht hat, braucht man nicht drüber reden, es war kein Journalismus für mich.
Gott, so, das Zweite ist,
und das muss, da müssen Sie sich immer so, ich habe gehört, die öfters in Sendungen Sie sprechen, hören Ihnen ja gern zu, drücken sich gewählt aus und so weiter im Unterschied zu mir, dass Sie nicht direkt in der Redaktion sind und da eingreifen, wenn irgendwo was passiert. Und ich kann Ihnen aber sagen, das, was da von Richard Schmidt gemacht wurde, ist die Übernahme nichts anderes als Sprachweisen und Erzählungen der extremen Rechten in Europa. Und die hat er versucht, hier zu normalisieren. Gott sei Dank geht es jetzt nicht mehr. Gratuliere Ihnen, dass er weg ist. Aber das war etwas, das hat Ihnen im Ansehen als Medium sicher geschadet.
Ich glaube, was Sie vorher angesprochen haben, war ein Interview mit dem russischen Botschafter. Jetzt kann man sagen, das war nicht sinnvoll. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es war ein Interview mit einem Botschafter. Es gab dann auch ein Interview mit verschiedenen anderen Botschaftern, natürlich eine sehr russlandkritische Haltung gehabt haben, aber ein Interview mit einem Botschafter ist an und für sich noch kein Staatsverbrechen. Man hat darüber geschrieben, dass das zensuriert war, man hat darüber geschrieben, dass das freigegeben wurde vom russischen Botschafter, dass das nicht die Meinung widerspiegelt. Also ich glaube, jetzt kann man darüber diskutieren, aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, da bin ich schon dafür, man muss schon auch diese Leute zu Wort kommen lassen, auch wenn man anschließend sagt, das ist ein unfassbarer Schwachsinn und Propaganda, was sie sprechen. Ich weiß nicht, ob es in einer Demokratie unbedingt die richtige Methode ist, einfach das gar nicht mehr zu bringen, wenn man sagt, der russische Botschafter den lässt man gar nicht mehr zu Wort kommen. Man hat jetzt den palästinensischen also Botschafter ist er ja nicht in die Zeit im Bild eingeladen, könnte man auch argumentieren, den höre ich mir gar nicht mehr an. Aber auf der anderen Seite, also in einer Meinungsvielfalt, glaube ich, macht das schon okay. Sinn, wenn man alles Wort lässt.
Nein, diese Zeit nehmen wir uns jetzt. Weil da sind ein paar so Dinge drin, die man nicht stehen lassen kann. Das erste ist, was für einen Sinn hat ein Interview mit jemandem, der nur Propaganda von sich gibt, die faktisch widerlegt ist, wenn der sagt, na, Butcher war ja nicht so.
Aber er hat ja gar nicht Interview,
der Istanbuler Prozess kam vor. Ich glaube einfach, man tut sich als Medium nichts Gutes, wenn man das uneingeordnet
darstellt. Wir sind jetzt sehr weit von
der Richtung. Danke, Herr Pilz. Ich wollte nämlich ganz konkret auf Sie noch kommen.
Gut. Das passt.
Gut, wunderbar. Herr Pilz, was aber tatsächlich interessant ist, ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, den haben wir vorher auch schon in der ZIP 2 gesehen, der ist heute wirklich wertvoller Mitarbeiter unserer Sendung. Der hat nämlich in Ihre Richtung etwas gesagt, und zwar ganz konkret, also diesem Fall Egisto Ott, auch die Rolle von Peter Pilz gehört aufgeklärt, der laut diversen von ihm dementierten Medienberichten von Ott Informationen erhalten haben soll. Insbesondere die Frage, seit wann sich Pilz und Ott persönlich kannten, ist nach wie vor unklar. Herr Pilz, was entgegnen Sie dem Herrn Stocker da?
Dass er lesen lernen soll und zweitens hören lernen soll. Es gab sogar ein staatsanwaltschaftliches Verfahren, um das alles zu klären. Ich habe dort der Staatsanwaltschaft bzw. der Kriminalpolizei genau alles erzählt, was ich ohne Verletzung des Redaktionsgeheimnisses berichten kann. Ich habe genau erklärt, seit wann ich Egisto Ott kenne. Trotzdem gibt es bis heute Falschbehauptungen darüber. Nur dazu möchte ich nicht mehr sagen. Ich war heute Vormittag bei meinem Anwalt. Wir werden einige Medien klagen, weil ich lasse mir das einfach nicht mehr bieten. Wissen Sie, was das Muster ist? Wir decken auf die BMI-Chats und die unglaublichen Postenschiebereien der ÖVP im Innenministerium. Daraufhin, am nächsten Tag, bin ich schon über das Medium, die Presse, bin ich schon Teil eines Spionagerings, der offensichtlich von Moskau aus gesteuert wird. Wir decken auf die Billner-Check-Affäre des Landeskriminalamts Niederösterreich jetzt gerade. Es hagelt Beschuldigungen, wo nichts an Substanz dahinter steht. Das ist immer das ÖVP-Muster. Statt offen zu legen, was hier wirklich passiert ist und politische Verantwortung zu übernehmen, und das haben auch andere Journalisten und Journalistinnen schon erlebt, wird dann in den türkisen Köbel gegriffen und dann geht's richtig los. Ich bin nicht bereit, Auseinandersetzungen dieser Art zu führen. Wenn es falsche Anschuldigungen gegen mich oder andere Journalistinnen oder Journalisten von Seiten der ÖVP gibt, wird das vor Gericht geklärt. Das wird demnächst der Fall sein.
Okay.
Aber die ÖVP wird von den BMI-Chats bis zur Affäre Billner-Check im Landeskriminalamt Niederösterreich von mir und von Zack-Zack keine Ruhe bekommen.
Okay, also demnächst hier in diesem Studio Christian Stocker und Peter Pilz. Gut, dann schauen wir zu unserem
Wenn er sich hertraut.
Warum sollte das nicht tun? Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Die ÖVP befindet sich gerade auf der Suche nach einer Leitkultur für unser Land. Fündig geworden ist man da nicht nur, aber auch bei Maibaum aufstellen, bei Trachten, bei der Blasmusik, was aktuell der Blasmusikverband übrigens gar nicht so lustig findet. Frau Schütz, es hat die ÖVP ihre Online-Kampagne, das sehen wir ein bisschen, Tradition statt Multikulti, oder für diese Online-Kampagne sehr viel Kritik einstecken müssen, selbst vom Blasmusikverband, zu Recht?
Gut, die Kampagne ist einfach schlecht gemacht, das schaut ein bisschen aus wie, das ist einfach extrem unprofessionell, aber abgesehen jetzt von der Kampagne, dass man dieses Thema, das ganz große Thema des nächsten Wahlkampfes, und das zeichnet sich ja jetzt schon massiv ab, wird wieder das Migrationsthema sein. Ich glaube, das ist, weiß nicht,
wie Sie
das
sehen. Sie sind nicht so von der Teuerung betroffen wie die normalen Leute, aber Teuerung, glaube ich, ist das größte
Problem. Nein, ich bin auch von der Teuerung betroffen, aber deutlich emotionalisierender, gerade nach dieser Vergewaltigung von diesem 12-jährigen Mädchen, gerade nach diesem toten 14-jährigen Mädchen.
Nicht her, was Sie sagen.
Ist, glaube ich, das Migrationsthema ist auf jeden Fall ein entscheidendes.
Was geben die Zahlen nicht her?
Das Migrations- und entscheidenden Thema wird die Migration und in der Bedeutung liegt im Moment auf Platz 5 oder 6 nach Teuerung, Gesundheitssystem etc. Wissen Sie, warum Sie das nicht sehen oder ich das schwer sehe und da wahrscheinlich der Peter nicht? Du wirst in Kapfenberg vielleicht noch einen praktischen Arzt haben, wo du hingehen kannst. Aber das Problem ist, du erlebst, dass der Staat 50% wegnimmt und damit Leistungen anbietet, die als Staatsbürger und Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die nicht funktionieren. Die Schulen nicht, die Kindergärten nicht, etc. Wir waren ja und Integration ist ein Thema, aber vergessen Sie das, dass das Wichtigste sein wird.
Gut, aber wir sind ja bei der, Leitkultur. Ja. Einigen wir uns drauf, es ist ein wichtiges Thema, aber vielleicht ist nicht das Allerwichtigste.
Das Bestimmende wird sicher nicht.
Okay, auf das können wir uns einigen.
Ja, auf das können wir uns einigen. Auf der anderen Seite muss man sagen, die FPÖ ist konstant bei 30% und setzt eigentlich in erster Linie auf dieses Thema. Also offenbar schafft man es doch mit diesem Thema, die Leute so zu emotionalisieren und so in eine Richtung zu treiben, dass wir jetzt über Jahre hinweg eine extrem starke FPÖ haben.
Was sind Sie für ein Jahrgang?
73.
So, wow. 1906.
Das ist jetzt charmant gemeint.
Ja, das war sehr charmant gemeint.
Ich kenne ihn jetzt schon eine Zeit lang.
Nein, ich wollte jetzt einen super Schmäh machen. Weil so mit, die Entwicklung gibt es ja seit 1986.
Naja, also seit heute wissen Sie.
Also ja, ja, aber da waren Sie 15, wenn ich es richtig. Ja, 13, Entschuldigung. Ja, mit 86. So der dass die FPÖ bei 30% liegt und einen stabilen Sockel hat an Leuten, die Migrationskrise.
Aber bleiben wir doch einmal bei der Leitkultur.
Aber jetzt in den letzten Jahren. Bleiben wir doch bei der Leitkultur. Ihr zwei sprecht zu mir.
Bleiben wir doch einmal bei der Leitkultur. Mich hat das Ganze etwas überrascht, weil es ja nur einmal bei Sebastian Kurz funktioniert hat, dass die ÖVP gesagt hat, wir machen freiheitliche Politik, aber wir haben einen Profi wie den Kurz, der das besser rüberbringt als der Strache. Und man hat ja gesehen, dass das eine Zeit lang funktioniert hat. Jetzt ist Karl Nehammer kein Sebastian Kurz. Lassen wir alles, was man noch dazu sagen könnte. Und ich habe mir angeschaut, woher kommt diese ganze Leitkulturgeschichte? Die kommt ja nicht aus der ÖVP. Mhm. Die kommt auch nicht aus der FPÖ. Die großen Erklärungen, die von der ÖVP fast abgeschrieben worden sind, fast wortgleich sind zur Leitkultur, die kommen von der AfD in Deutschland. Dort ist das entwickelt worden.
Frau Schütz, die ÖVP schreibt jetzt von der AfD ab?
Es ist soweit, das lässt sich sehr gut dokumentieren.
Das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich das AfD-Programm nicht kenne. Ich kann jetzt dem Peter Pilz glauben oder auch nicht. Naja, lassen wir es mal dahingestellt.
Oder
anders formuliert, aber die ÖVP gerade auf Spuren der AfD, weil natürlich die AfD wird auf Heimat und Leitkultur.
Was Leitkultur betrifft, passt zwischen ÖVP und AfD kein Blatt Papier. Das ist das
ÖVP
wirklich,
und
ja,
AfD?
Das ist das wirkliche Problem bei dieser Geschichte.
Also wissen Sie schon, dass die AfD in Deutschland teilweise vom Verfassungsschutz beobachtet wird?
Ja, und ich frage mich, warum geht die ÖVP ein derartiges Risiko ein, wirklich zum Teil AfD-Programmatik hier zu übernehmen. Jetzt kann man sagen, das ist ein Akt der politischen Verzweiflung.
Also ich weiß nicht, ob man es jetzt immer so politisch kategorisieren muss. Ich meine, das Thema ist doch, man kann es jetzt Leitkultur bezeichnen oder als irgendetwas anderes auch. Man glaubt ja offenbar, sich einer Thematik anzunehmen, die die meisten Leute emotionalisiert und interessiert. Nämlich, was macht Österreich, jetzt sehr grob gesprochen, nicht in einem gesetzlichen Kontext, sondern was macht Österreich aus? Und ich glaube, das ist dann der Umkehrschluss, was erwarten wir uns von Menschen, die in unser Land kommen, mitzumachen? Was erwarten wir, dass sie akzeptieren? Und diese Diskussion, Leitkultur oder nicht, weiß ich nicht, ja, ist vielleicht der falsche Ausdruck. Diese Diskussion, die lässt man jetzt stattfinden. Ob einem das politisch Kleingeld bringt oder nicht, wage ich auch nicht zu beurteilen. Nein, ist es eine sinnvolle? Ich glaube schon. Ja.
Schauen wir mal. Oh, Rudi Fussi, der Turm in der Schlacht jetzt in dieser Runde. Ich bin Jahrgang 78, falls das eine Frage von Ihnen sein sollte. Ich bin jünger.
Kein Wow von mir.
Kein Wow, das war mir klar. So, aber brauchen wir tatsächlich eine Leitkultur im Land?
Wir haben eine Leitkultur. Ja, natürlich. Nennt sich Bundesverfassung und nennt sich Gesetze. Der Begriff der Leitkultur, den der Peter ausgeführt hat, der steht ja sogar bei uns im Verfassungsschutzbericht über die Identitären, dass die sich bemühen, eine Leitkultur zu entwickeln. Und ich meine, Tradition statt Multikulti. Was bedeutet das? Es ist per se einmal eine Trottelaussage, weil mehr Multikulti als im Kaiserreich gab es nicht. Ja? Die Ziegelböhmen in Wien, zu diesen Zeiten haben mehr Wien, die kein Wort Deutsch sprechen konnten, in Wien gelebt als heute. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir befinden uns am Arbeitsmarkt in einer unfassbar kritischen, schwierigen Situation durch die Untätigkeit der Bundesregierung, weil wir Wettbewerbsvorteile aufgegeben haben und verloren haben durch die hohe Inflation. Jetzt haben wir international nicht mehr so wettbewerbsfähig. Und wir haben einen Fachkräftemangel. Bei uns haben wir das Problem, wir brauchen Zuwanderung, dringend. Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung, aber ebenso für den schwach qualifizierten Bereich, weil wir die Leute nicht mehr haben. Wir bemühen uns zu tun, als wäre jeder Ausländer ein Messerstecher, kriminell und nicht nur den Leuten auf der Tasche liegen. Die Wahrheit ist, dass die überwiegende Mehrheit der Zugewanderten absolute Bereicherung für unsere Gesellschaft sind. Und würde man der FPÖ folgen und das abstellen, dann wären am nächsten Tag alle Gastronomiebetriebe, Hotels, Spitäler, Kindergärten, Schulen kaputt. Auch wenn sie da jetzt das Gesicht rühmten, was im Übrigen nicht so gut steht, wie ihr schönes Lächeln.
Aber das Gegenargument ist schon, 49% ja. Liegt im Land kommen
ja.
von
20% haben wir ein Problem. Problem. Was wir erleben, ist rein objektiv besprochen. Wir haben eine gewisse Aufnahmefähigkeit. Du kannst das Leute ins Land holen, du brauchst dafür Schulen, Spitäler, Kindergarten, alles, was staatliche Infrastruktur ist. Da halten wir nicht mehr Schritt. In Wien warten 500 Kinder auf einen Kindergartenplatz. Jetzt kommen mit dem Familiennachzug aus Syrien noch welche dazu.
Ja, das und der Staat seit leistet. Jahren
und, ja, und sie tun nichts. Ja, und sie tun nichts. Und zwar, da können wir vergessen, ÖVP, FPÖ, ÖVP, in der Zeit von Kickl ist da auch nichts passiert. Das wirkliche Problem ist, das sind Ablenkungsdiskussionen wie Bargeld-Debatte. Was haben wir noch gehabt? Schnitzel haben wir gehabt. Mhm. Wir brauchen das nicht. Der Begriff der Leitkultur, abschließend gesagt, kommt im Übrigen vom Bassam Tibi, klingt jetzt nicht besonders arisch, ist ein Orientalist, und der macht das fest an Zivilgesellschaft, an Rechtsstaat, an Menschenrechten. Gut, und darum soll es gehen. Letzter Satz.
Ja.
Wenn die ÖVP Leitkultur diskutieren will und wenn der Herr Stocker sagt, ja, die Frauen können gescheit behandelt, die ÖVP sitzt seit gefühlten 2 Jahrhunderten in der Bundesregierung und beim Unterschied zwischen Männern und Frauen beim Gehalt tut sie nichts. Also was ist jetzt die Leitkultur, dass man Frauen gleich behandelt?
Ich möchte vielleicht erklären, bevor ich den Kopf geschüttelt habe. Ich glaube, man muss schon stark unterscheiden und zwischen Arbeitsmigration, wo man versucht, sich qualifizierte Leute ins Land zu holen und dem Asylwesen. Und das ist das, was Sie jetzt ein bisschen vermischt haben in meinen Augen. Also es ist nicht einfach, das eine ist das eine und das andere ist der Arbeitskräftezuzug, den man natürlich braucht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, um auf diese syrischen Kinder zurückzukommen, jetzt kommen, glaube ich, 7000 syrische Kinder nach Wien. Wir haben keine Schulen, wir haben keine Kindergärten, wir haben keine Ahnung, wie wir diesen Kindern Deutsch beibringen sollen. Das ist ja die nächste.
Auch keine Lehrkräfte.
Wahrscheinlich das Schwierigste.
Ja, und
das
ist ja
das Nächste. Naja, das ist die Stadt Wien und der Bürgermeister von Wien und der entsprechende Schulreferent sich vielleicht darauf vorbereiten hätte sollen, weil sie kommen nach Wien und es weiß jeder seit Jahren.
Dass in ganz Österreich endlich in Bildung investiert wird, in Integration investiert wird, in Pflege investiert wird. Und jetzt kommt ja noch was dazu.
Aber das ist keine Aufgabe des Bildungsministers in dem Fall.
Ja, aber in Tirol war es zum Beispiel, in Schwarzen-Tirol war es 2 Jahre
und das geht jetzt überhaupt nicht. Jetzt haben Sie eine Situation, wo wir alle 3 bis 4 Wochen einen Themenwechsel haben. Haben Sie eigentlich schon vergessen, dass die ÖVP bis vor einem Monat noch heftig gekämpft hat, um das Gendern verbieten zu lassen?
Das ist die größte Gefahr, neben der Außerirdischen.
Und dann ist es mit dem Gendern weg. Dann sagt man, eine Leitkultur brauchen wir. Und jetzt wird der Unsinn auf die Spitze getrieben. Jetzt wird erklärt, und da steht im Österreich-Plan von Bundeskanzler Nehammer, eine gesetzliche Leitkultur. Dann werden die ÖVP-Vertreter von Nehammer bis Stocker gefragt, was ist eine gesetzliche Leitkultur? Ich war so lange in einer gesetzgebenden Körperschaft namens Nationalrat, das ist nicht vorstellbar. Dann werden sie gefragt, na welches Gesetz? Dann sagen sie, wir haben da Experten eingeladen, weil da könnte einer eine Idee haben, was das für ein Gesetz sein könnte. Und statt dass sie Eintritt verlangen und Kabarett drüber schreiben, sagen sie, das ist Bundesregierung. Stellen Sie sich das einmal vor, jeder vernünftige Mensch, jeder Mensch in Österreich weiß, dass wir keine gesetzliche Verpflichtung zum Maibaum aufstellen, keine gesetzliche Verpflichtung.
Was ich bedauere im Fall des Maibaums.
Zum richtigen Tragen der Lederhose, gar nichts kann man gesetzlich regeln. Eine Kultur ist etwas, was entweder offen und frei und integrativ ist, oder so ist
es. Aber dann sind wir schon, Frau Schütz, dann sind wir schon ein bisschen, nennen wir das Kind doch beim Namen. Hier schreibt das sowieso die ÖVP auch selbst, Tradition statt Multikulti, das heißt doch übersetzt Ausländer hoch zu. Du passt dich an uns an oder du gehst wieder.
Das heißt Schütz statt Viertasch zum Beispiel.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Sie kennen doch den Oligarchen Viertasch.
Ja, aber ich kenne den Oligarchen Viertasch nicht, aber das finde ich jetzt schon recht heftig.
Gut. Ja. Das erkläre ich Ihnen gern.
Wir haben einen
schwer belasteten russischen Oligarchen namens Viertasch in Wien, um den sich Kreise aus ÖVP und...
Kurz, 1,40 haben wir noch.
Ja, die Zeit läuft.
Ja.
wirklich sehr vehement kümmern. Und dieser Herr Firtasch wird auch in Ihrem Umfeld durchaus betreut.
Bild, jetzt würde ich ein bisschen aufpassen mit den Anschuldigungen, weil es wird langsam, sind wir jetzt auch schon beim Jagdbar. In welcher Form wird er aus meinem Umfeld unterstützt?
Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Bitte.
Die Auslieferung von Herrn Firtasch.
Habe ich nicht
wird seit viel,
sagen,
nein, da haben
danke,
Sie persönlich echt, überhaupt nein. nichts zu tun. Aber die Auslieferung, wissen Sie, so, entscheidender
darf
Punkt
jetzt,
für mich.
Darf ich mal langsam die Sendung wieder einfangen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie jetzt, so wie ich auch, kaum bis gar nichts verstanden haben. Sie können via Join unserem Superstreamer die Sendung nochmal anschauen. Sie können da auch zurückspulen und das Ganze nochmal anhören. Nein, ich versuche das ein bisschen einzutüten.
Wir sind
am Ende der Sendung. Ja, genau. am Ende der Sendung. Ja, also die ÖVP versucht hier die Leitkultur und versucht ja vermutlich ein bisschen halt nach rechts zu blinken, um etwaige rechtsdenkende Wählerinnen und Wähler bei der Schlange
zu halten. Aber seriös muss man sagen, dass der Pilz natürlich völlig recht hat, bei der Benennung der Schwachsinnigkeit zu glauben, dass man sowas gesetzlich regeln kann. Und das ist der Schwachsinn. Was wird gemacht? Es wird den Leuten gesagt, wenn du bei uns bist, dann benimm dich so, wie es da gehört. In Wahrheit ist das lächerlich, weil wenn wir zwar nach New York oder sie nach New York auswandern täten, dann wir vielleicht am 26. Oktober in die Botschaft gehen, in der Lederhosen und anschließen
auf unseren Nationalfeiertag. Aber wissen Sie, eins darf ich schon abschließend zur Diskussion
bitte,
sagen.
Ja?
Also so viel ÖVP-Bashing, wie Sie hier heute beide betrieben haben, ist großartig, ja, und auch recht lustig. Man fragt sich nur, ehrlich gesagt, die Grünen sind nicht weit vorne zurzeit, die SPÖ ist es auch nicht. Was schafft die andere Partei nicht, dass das
nicht vergessen Sie das alles. Nein,
was war das mit der Leitkulturdebatte des Bundeskanzlers?
Es geht mal um was anderes. Wissen Sie, immer gedacht, wie wird das heute mit Ihnen?
Und ich muss sagen, Sie sich vorher schon war, überlegt?
Natürlich, nein, ganz kurz, aber eines möchte ich Ihnen mitgeben. Nicht jede Kritik, und selbst wenn sie unberechtigt sei, aus Ihrer persönlichen Wahrnehmung, ist ein Bashing. Das delegitimiert nämlich den Absender der Botschaft, wenn ich sage, das und das ist zu kritisieren, dann sagen sie, hören Sie auf mit dem Bashing.
Nein, also das Bashing war jetzt nicht okay. So böse. Ich meine, ich korrigiere das
auch. Aber es ist falsch.
Liebe Frau Schröder, lieber Herr Fussi, das diskutieren wir jetzt.
Können Sie die Sendung beenden,
Herr Sekundin? Jetzt, danke schön, Herr Fussi, sehr lieb. Gut, ich habe vorhin gesagt, eintüten, das passt ganz gut, ist für die nächste Sendung. Da begrüßt er nämlich jetzt gleich im Anschluss Gundula Geiginger mit Pro und Contra und dem spannenden Thema Deutschland darf kiffen, ist es ein Vorbild für Österreich. Morgen sind wir mit Wild umstritten, wie gewohnt um 21 Uhr zurück. Da dann bei uns zu Gast der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Im Paroli bietet Anneliese Rohrer, Grand Dame des Journalismus und der SPÖ-nahe Unternehmensberater Gerald Gersbauer. Wir sehen uns morgen 21 Uhr und jetzt Pro und Contra.
SPÖ-nahe ist der Gerald Gersbauer.